Bevor wir so richtig in das Thema von dem Predigttext einsteigen, brauche ich mal eure Meinung. Vielleicht kennt ihr diese zwei Bilder schon. Drei unterschiedlich große Menschen stehen hinter einem Zaun und schauen bei einem Baseballspiel zu. Im ersten Bild steht jeder Mensch auf einer eigenen Kiste, was dazu führt, dass der kleinste Mensch nicht sehen kann. Im zweiten Bild hat der größte Mensch keine Kiste mehr, der mittlere eine und der kleinste zwei Kisten. Und alle können über den Zaun drüber schauen. Ich bitte nur einmal kurz um Handzeichen. Was meint ihr, welches von den beiden ist gerecht? Wer von euch stimmt für Bild 1? Okay, und wer von euch stimmt für Bild 2? Ja, das ist definitiv die Mehrheit. Was würdet ihr sagen, warum ist das gerechter? Oder warum ist das gerecht und das andere nicht?
Weil jeder was sehen kann.
Ja, gerne.
Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger.
Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Andererseits könnte man ja auch sagen, eigentlich ist es doch fair, dass jeder eine Kiste hat. Gleichbehandlung und so, oder? Ja, Werner?
Das wäre ja so wie im Kindergarten, wenn die einen dürfen, dann die anderen auch.
Genau, es gibt für beides tatsächlich gute Argumente und man könnte dann noch viel drüber nachdenken, aber was der Einstieg, glaube ich, zeigt, Gerechtigkeit kann tatsächlich ein verzwicktes Thema sein, auch wenn es jetzt ja doch relativ eindeutig war, für was ihr stimmt. Im heutigen Predigttext geht es auf den ersten Blick auch um das Thema Gerechtigkeit. Der Predigttext steht im Matthäusevangelium Kapitel 20. Und da heißt es, Jesus fuhr fort. Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Der zog früh am Morgen los, um Arbeit dafür seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder los. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen, auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen, ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen los. Ebenso machte der Mann es um die sechste Stunde und dann wieder um die neunte Stunde. Um die elfte Stunde ging er noch einmal los. Wieder traf er einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen, auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten. Sie erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als Erste angefangen hatten. Sie dachten, bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie beschwerten sich. Die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei hatten wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen, guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück geeinigt? Nimm also, was dir zusteht und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit meinem Besitz nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Bevor wir uns der Frage mit der Gerechtigkeit stellen, zuerst nochmal ein paar historische Erklärungen vorweg, die helfen, das Gleichnis besser zu verstehen und besser einzuordnen. Grundsituation ist, ein Mann besitzt einen Weinberg und er braucht Arbeiter. Ganz klar, zum Beschneiden der Reben, zum Ernten der Beeren und so weiter. Er geht zum Marktplatz, denn dort sind die sogenannten Tagelöhner. Männer, die keine feste Anstellung haben und je nach Bedarf angeheuert werden, oft nur für einen einzigen Tag. Daher ja auch der Name. Das gibt es in vielen Ländern heute übrigens auch immer noch so, auch wenn es inzwischen schon deutlich seltener ist als früher. Der Weinbergbesitzer zieht früh am Morgen los, gegen 6 Uhr, noch vor Sonnenaufgang. Damals ging der Arbeitstag logischerweise so lange, wie man Tageslicht hatte. Also ungefähr von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, wenn die Dämmerung hereinbrach und die ersten Sterne am Himmel zu sehen waren. In diesem Sinne funktionieren übrigens auch die Zeitangaben im Text. Es wird immer ab 6 Uhr morgens gezählt. Wenn also zum Beispiel von der sogenannten dritten Stunde die Rede ist, dann meint das 9 Uhr. Wenn von der sechsten Stunde die Rede ist, 12 Uhr und so weiter. Man rechnet immer 6 plus die angegebene Stundenzahl. Jedenfalls geht der Weinbergbesitzer sehr zeitig los. Denn sobald die Tagelöhne eingestellt sind, beginnt offiziell die Arbeitszeit. Der Weg vom Marktplatz zum Weinberg rüber wird schon mit eingerechnet. Er einigt sich dann also mit den ersten Männern auf ein Silberstück bzw. einen Denar als Tageslohn. Und das ist durchaus großzügig, denn ein einfacher Tagelöhner verdiente damals im Schnitt ungefähr einen halben Denar pro Tag. Das andere Ende sozusagen kann man vergleichen, ein guter ausgebildeter Schreiber verdiente 2 Denar pro Tag. Ein ganz wichtiges Detail im Text ist, mit den ersten Tagelöhnern macht der Weinbergbesitzer ja einen Denar Tageslohn aus. Mit den Männern, die er um 9 Uhr anheuert, denen verspricht er nur, sie angemessen zu bezahlen. Gleichermaßen läuft das dann um 12 und um 15 Uhr. Gegen 17 Uhr, also nur eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit, geht er ja noch einmal los und findet wieder Männer auf dem Marktplatz. Als er sie dann fragt, warum sie dort untätig herumstünden, lautet ihre lapidare Antwort nur, weil uns niemand eingestellt hat. Sich übermäßig bemüht oder vielleicht sogar Eigeninitiative gezeigt zu haben, scheinen sie nicht unbedingt. Aber trotzdem lädt der Weinbergbesitzer sie ein, ohne überhaupt nur von Lohn zu reden. Soweit, so unspektakulär, so bekannt. Aber dann um 18 Uhr, als die Sonne untergeht und der Lohn ausgezahlt wird, da wird es dann interessant. Die Männer, die um 17 Uhr angefangen haben zu arbeiten, also nur eine Stunde, bekommen ihren Lohn zuerst. Einen ganzen Denar jeweils. Und die Männer, die 12 Stunden geackert haben, die hoffen nun, dass sie entsprechend mehr bekommen. Vielleicht keine 12 Denar für die 12 Stunden, aber doch zumindest noch schon ein bisschen mehr als einen. Und als sie dann in der Reihe sind, bekommen sie nur einen einzigen und sie beginnen sich zu beschweren. Sie haben den ganzen Tag geschuftet und die, die kurz vor Ende kamen, bekommen genauso viel Lohn. Das ist doch ungerecht. Ungerecht? Nun ja. Der Weinbergbesitzer erinnert sich an die Übereinkunft, die sie am Morgen mit ihm geschlossen hatten. Einen Denar Tageslohn. Fair und angemessen, so wie eben auch vereinbart. Dass die anderen Arbeiter den gleichen Lohn bekommen, auch wenn sie später angefangen haben, ist reine Großzügigkeit des Weinbergbesitzers. Und zu Recht sagt er, in meinen Worten, es ist mein Geld und ich kann damit machen, was ich will. Trotzdem, ist das wirklich gerecht? Bei uns zu Hause damals war Gerechtigkeit immer ein großes Thema, nämlich zwischen meinem kleinen Bruder und mir. Meine Eltern taten ihr Bestes, um uns gerecht zu behandeln. Keiner sollte zum Beispiel zum Geburtstag mehr Geschenke bekommen als der andere. Natürlich klappte das mit der Gerechtigkeit nicht immer bei uns, wie das bei Geschwistern ebenso ist. Als großer Bruder erlebte ich, dass mein kleiner Bruder Dinge tun durfte, zum Beispiel bestimmte Filme mitgucken, die ich damals in seinem Alter nicht mitgucken durfte. Im Rückblick würde ich sagen, dass das völlig normal ist, dass sich auch die Grenzen von den Eltern verschieben, was Kinder in welchem Alter dürfen, eben aufgrund der Erfahrungen, die sie selbst im Laufe der Jahre gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was noch so kommt, wenn unser Krümelchen auf der Welt ist. Worauf ich jedenfalls hinaus wollte, war, dass ich aus meinen Kindheitstagen einen sehr empfindlichen Gerechtigkeitssinn mitgenommen habe. Und ich merke, dass diese Bibelstelle meinen Gerechtigkeitssinn irgendwie piekst. Wenn der Herr so großzügig ist, warum kann er dann nicht auch einfach den Ersten mehr Geld geben? Am Geld scheint es ja nicht zu liegen, genug hat er offenbar. Bevor ich noch einmal versuche, so ein bisschen diese Frage zu beantworten, muss ich mich ein kleines bisschen bei euch entschuldigen vielleicht. Denn mit dem Bild vom Anfang, mit den drei Leuten hinterm Zaun und der Frage nach der Gerechtigkeit, habe ich euch ein bisschen auf einen Holzweg geführt. Denn die Pointe von diesem Gleichnis ist, dass es eigentlich gar nicht um das Thema Gerechtigkeit geht, sondern etwas völlig anderes. Zwei kleine Hinweise finden sich dafür im Text. In Vers 1 sagt Jesus, das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Das Himmelreich, das ist das entscheidende Stichwort. Darum geht es. Offenbar versucht Jesus hier mit diesem Gleichnis etwas zu erklären, wie bestimmte Dinge bei Gott und im Himmel funktionieren. Und worum es genau geht, darauf verweisen die drei kleinen Worte: Jesus fuhr fort. Es ist ein bisschen gemein von der Textauswahl her, aber dieses Gleichnis ist eine Antwort auf eine Frage, die gar nicht hier mit drin steht. Die ist nämlich vorher in Kapitel 19. In Kapitel 19 passiert eine ganze Menge, worauf ich noch so ein ganz bisschen in Auszügen eingehen werde. Aber das Entscheidende ist, in Kapitel 19, Vers 27 stellt Petrus die große Frage. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir gefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Was werden wir dafür bekommen, dass wir dem nachfolgen? Und tatsächlich antwortet Jesus auch schon in Kapitel 19 darauf. Er sagt: Jeder, der etwas zurückgelassen hat, Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Felder, um zu mir zu gehören, wird es hundertfach neu bekommen. Und dazu bekommt er noch das ewige Leben als Erbe geschenkt. Viele, die jetzt zu den Ersten gehören, werden dann die Letzten sein, und viele, die zu den Letzten gehören, werden dann die Ersten sein. Das ist die Frage, auf die Jesus mit diesem Gleichnis auch noch einmal antwortet, ein zweites Mal. Wenn man diese Frage vor Augen hat, welchen Lohn werden wir für unsere Nachfolge bekommen, dann öffnet sich das Gleichnis. Und man kann aus diesem Gleichnis drei Dinge lernen. Zwei über Gott und eins über uns Menschen. Das erste ist, Gott ist großzügig, sehr großzügig und gnädig zudem. Wer etwas aufgibt, um mir nachzufolgen, wird es hundertfach zurückbekommen, sagt Jesus. Hundertfach. Genauso sieht man Gottes Großzügigkeit auch im Gleichnis, auch wenn es nicht um hundertfach geht. Denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, gibt er den Lohn, als hätten sie 12 Stunden gearbeitet. Und entsprechend für die anderen Arbeiter. Was sich für die Ersten, die früh angefangen haben, morgen ungerecht anfühlen mag, ist für all die anderen ein riesengroßes Geschenk. Zumal der Tageslohn von einem Denar ja grundsätzlich schon mal ganz ordentlich ist und durchaus mehr als üblich. Außerdem fällt ins Auge, dass der Herr am 5-mal am Tag loszieht. Genau. Nicht nur am Morgen um 6 geht er los, um Arbeitskräfte anzuheuern, sondern auch um 9, um 12, um 15 und nachher sogar noch einmal um 17 Uhr, auch wenn sich das eigentlich fast gar nicht mehr lohnt. Und sogar die Männer, die den ganzen Tag nur rumgesessen haben und gewartet haben, die nimmt er mit. Eine Stunde Arbeit, 12 Stunden ausgezahlt bekommen. Wenn das nicht mal großzügig ist. Das zweite, was man mitnehmen kann über Gott, ist, dass er souverän ist, in dem, wie er handelt. Und dass seine Maßstäbe an vielen Stellen anders sind, als wir das vielleicht erwarten würden und auch anders, als wir das gerecht empfinden würden. Ja, es gibt einen Lohn im Himmel. Aber wie und in welchem Umfang der verteilt wird, das liegt allein in Gottes Hand. Und es zieht sich durch, auch in Kapitel 19 vorher, dass sich bei Gottes Gerechtigkeit scheinbar vieles umdreht und vieles auf den Kopf gestellt wird, im Vergleich zu dem, wie wir es empfinden würden. Menschen, die zuletzt kommen, sind zum Beispiel plötzlich die Ersten. Beispielsweise kommen Menschen, die sich gerade erst auf dem Todesbett bekehren, genauso in den Himmel wie Menschen, die von Kindesbeinen an zusammen mit Gott unterwegs sind. In Kapitel 19 gibt es noch so zwei andere Beispiele, die zeigen, wie Gottes Gerechtigkeit und seine Maßstäbe anders sind als unsere. Beispiel Nummer 1, Kinder. Die Kinder kommen zu Jesus und werden zu ihm gebracht, und die Jünger wollen die Kinder nicht durchlassen. Aber Jesus zeigt klare Kante und gibt ihnen klare Anweisungen. In den Augen der Jünger sind die Kinder schlicht unwichtig. Sie wissen nicht so viel wie Erwachsene, sie können nicht so hart arbeiten im Vergleich und so weiter, aber das ist alles für Jesus überhaupt nicht wichtig. Ihr kindliches Vertrauen, das wiegt für ihn viel, viel schwerer als alles andere, was sie haben und können und sind. Und mit ihrem Vertrauen macht er sie an anderer Stelle ja sogar noch zum Vorbild für die Erwachsenen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen, sagt er. Beispiel Nummer 2, der reiche Jüngling. Er ist fromm, Er hält sich an die Gebote, bloß von seinem Reichtum kann er sich nicht trennen. Damals im Judentum galt Reichtum als ein Anzeichen von Segen. Wer reich war, musste besonders fromm sein, weil er ja von Gott belohnt wurde, offensichtlich. Diese Denkweise gibt es ja auch heute bei manchen Christen noch. Aber mit dieser Vorstellung bricht Jesus. Er sagt, Reichtum ist für die Nachfolger ein Hindernis, wenn man ihn nicht loslassen kann. Und er bringt dazu diesen berühmten Satz in Vers 24, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. In Gottes Gerechtigkeit und bei seinen Maßstäben, da dreht sich manches um. Und vieles läuft anders, als es in der Welt üblich ist. Den Reichtum soll man nicht festhalten, sondern loslassen. Kinder werden zum Vorbild für Erwachsene, nicht umgekehrt. Und so ist es eben auch hier im Gleichnis, in dem, wie der Lohn verteilt wird. Ja, es gibt einen Lohn, aber wie und in welchem Maß Gott den ausgibt, das überrascht dann doch viele. Und es liegt allein in seiner Hand. Das Dritte, was wir aus diesem Gleichnis mitnehmen können und was wir lernen können, das ist über uns selbst. Dass wir Menschen in großer Gefahr stehen, hartherzig zu werden in solchen Situationen und vielleicht in ein Kosten-Nutzen-Denken abzurutschen. Ich muss gestehen, ich fühle mich dabei tatsächlich auch selber überführt. Wenn ich dort damals bei den Arbeitern dabei gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch über diese scheinbare Ungerechtigkeit derjenigen, die zuerst angefangen hatten, aufgeregt. Und wie schon gesagt, dabei hätte ich eigentlich keinen Grund dazu, denn der Lohn von einem Denar war ja abgesprochen, ganz klar. Umgekehrt hätte ich mich aber auch mit den vielen, vielen anderen Arbeitern mitfreuen können, dass der Weinbergbesitzer so großzügig ist und ihnen auch den vollen Lohn auszahlt. Mein Gerechtigkeitssinn schlägt hier in die völlig falsche Richtung aus. Ich ärgere mich darüber, dass die Arbeiter nicht ihrer Leistung gemäß behandelt werden und übersehe dabei total, wie großzügig Gott ist. Natürlich besteht auch die große Gefahr bei dem Stichwort Lohn, das in diesem Gleichnis ja ganz zentral ist, sich gehörig zu verrennen. Wenn ich nur Christ bin, um Schätze im Himmel zu sammeln, wie es so schön heißt, dann läuft da was gewaltig schief. Natürlich ist es nur allzu menschlich zu glauben, dass Gott mich belohnt, wenn ich Gutes tue und wenn ich ein guter Mensch bin. Und ja, Jesus sagt, die Nachfolge hat grundsätzlich einen Lohn. Aber auf diesen Lohn habe ich vor Gott keinen Anspruch. Dieser Lohn ist ein riesengroßes Geschenk, wie auch diese Schätze im Himmel, von denen in der Bibel die Rede ist. Und umgekehrt kann der Ausblick auf diese Schätze und diesen Lohn auch ja ein ganz großer Trost sein, wenn man leiden muss, weil man zu Jesus gehört und wenn es einen etwas kostet, wenn man Dinge aufgeben und zurücklassen muss. Vor allem geht es aber beim Christsein ja nicht um das Gute, das ich tun kann, sondern das Gute, das Jesus getan hat, für mich, aus Liebe und aus Gnade, um seine Arbeit sozusagen. Aber ich will zum Abschluss noch einmal auf die Eingangsfrage zurückkommen. Ist es denn gerecht, wie der Weinbergbesitzer hier handelt? Nun ja, man kann sicher kritisieren, dass er die Arbeiter gleich behandelt, unabhängig von der Arbeit, die sie getan haben. Aber ich habe es auch schon gesagt, dabei übersieht man dann sehr schnell, wie großzügig dieser Weinbergbesitzer ist. Und vor allem ist es eben sein Geld und er kann damit machen, was er will. Sein Geld, seine Regeln. Und auch wenn hier in diesem Gleichnis von Arbeit und Lohn die Rede ist, ist das Ganze ja am Ende des Tages nicht so simpel. Dass wir überhaupt in den Himmel kommen können, passiert ja allein wegen dem, was Jesus getan hat, wegen seiner Arbeit. Und dass wir im Himmel für unsere Nachfolge belohnt werden, das ist reine Großzügigkeit und ein Geschenk von Gott. In der Nachfolge gibt es keine Lohntabelle und keinen Stundentarif. Und wir haben kein Anrecht darauf. Weder auf das ewige Leben, das wir geschenkt bekommen, noch auf die Schätze im Himmel, die dort auf uns warten. Beides sind und bleiben große Geschenke von Gott. Und wir können darauf mit Dank und Lobpreis antworten. Amen.